sind innerlich, ja, ihr habt euch für das Neue entschieden und das ist wunderbar. Ja, das Alte darf ruhig vergehen und was Neues bricht auf. Das ist die Botschaft von Ostern. Ich will mit euch heute mal ins Alte Testament gehen. Aber Ostern steht doch im Neuen, wird der eine oder andere vielleicht einwenden. Ja, aber tatsächlich gibt es im Alten Testament diese Propheten, die immer schon das Neue auch gesehen haben. Ja. Und sie haben nicht die Details alle gesehen, so, oder sie, es war schwierig, das alles auseinanderzuhalten, aber immer wieder haben sie den Blick nach vorne gerichtet und haben etwas von dem gesehen, was Jesus dann quasi gemacht hat. Sie haben das Reich Gottes gesehen. Letzten Sonntag, Palmsonntag, ihr erinnert euch vielleicht, Jesus kommt auf einem Esel nach Jerusalem geritten, ja, als Zeichen einer neuen Art des Königreiches, einer neuen Art des Königseins, einer demütigen Art. Es kommt was Neues. Das ist Ostern. Wir gehen in den Propheten Jesaja, Kapitel 25, 6 bis 9. Und eure Aufgabe ist es jetzt, darauf zu achten, wann Ostern erwähnt wird. Genau. Jesaja 25, 6 bis 9. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Amen. Wir gehen da mal durch. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge, Zebaoth bedeutet sowas wie der Herr der Herrscher, also der mächtige Herr, der große König, könnte man sagen, wird er auf diesem Berge, das ist der Berg Zion, also Jerusalem, ja, diesen Berg wird er allen Völkern ein fettes Mahl machen. Fettes Mahl, Abendmahl, sagt schon jemand. Ja, denkt jemand an Abendmahl, genau. Ist zwar nur ein kleines Mahl vom Äußeren, ist aber ein fettes Mahl für unsere Seele. Ja. An was denkt ihr noch, wenn ihr fettes Mahl hört? An den Osterbraten? Nee. Leben in Fülle, unser Gemeindeslogan. Ein Leben in Fülle, Johannes 10, Vers 10, sehr gut. Ein fettes Mahl, an was denkt ihr noch? Senekpolo, genau. Ja, lecker iranisch essen, genau. Ja, ich denke zum Beispiel, wie Jesus mit den Zöllnern und Sündern gegessen hat. Ne? Party gemacht mit Zachäus, den keiner mochte. Jesus kehrt bei ihm ein, kennt er gar nichts. Ja. Und ich denke an die große Feier der Hochzeit, die am Ende der Bibel genannt wird. Offenbarung 19, Vers 7. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Wer ist der Bräutigam? Im Zweifelsfall immer Jesus, genau, richtig. Wer ist die Braut? Wir, genau, du, ich, wir sind die Braut. Guck mal, neben dir sitzt die Braut, rechts, links, neben dir, auf deinem Platz sitzt die Braut. Wir sind die Braut, die sich schön gemacht hat. Die große Vision des Himmels ist eine Vision des Festes, ja, und wo nicht geknausert wird. In Matthäus heißt es dann auch, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Auch da wird Fett gegessen und gefeiert. Ein Mahl von reinem Wein. Jetzt will ich kurz auf den Wein zu sprechen kommen. An was denken wir beim Wein? Wieder ans Abendmahl, genau. Und an was vielleicht noch? Stichwort Wein. Weinwunder, genau. Das Weinwunder in Johannes 2. Ja. Das ist das erste Wunder, was im Johannesevangelium erwähnt wird. Jesus rettet eine Hochzeitsfeier, indem er aus Wasser Wein macht. Wir können das alle andersrum, aber nur Jesus kann aus Wasser Wein machen. Ja. Es heißt dann schließlich, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Die Jünger haben sowas verstanden, weil sie diese alttestamentlichen Bilder und diese Vision kannten, ja, von dem Wein, in dem keine Hefe ist, wie es in Jesaja heißt. Also Wein mit Hefe ist dies, das ist nicht fertiger Wein, ja, aus der Hefe wird dann Alkohol, ja, wenn das noch nicht fertig ist. Und kennt ihr vielleicht Federweißer, ne? Ist ein schweres Gebräu. Also wenn man das zu lange aufhebt und dann trinkt, hat man schwere Verdauungsprobleme. Also das ist billiger Wein. Aber Wein, der durchgegoren ist, der abgelagert ist, das ist guter Wein. Der ist ja dann auch teurer, ja, und besser und bekömmlicher. Ja. Und ich rede hier nicht von Alkoholismus. Neulich habe ich einen Mann gesehen, der mit so einem Rollator da rumfuhr und vorne waren 5 Packen, 1,5 Liter billigster Rotwein. Das meine ich nicht. Ich meine guten Wein, ja, den man genießt, nicht missbraucht, sondern gebraucht zum Feiern. Das gehört mit zu dem großen Vision eines Königreiches. Ja. Manche denken vielleicht, manche haben keine Vorstellung vom Königreich. Das ist schade. Mal dir das aus, wie du fette Speisen und guten Wein genießen wirst. Vers 7, und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Das ist jetzt interessant, weil die Propheten im Alten Testament, die haben immer zum Volk Israel gesprochen. Jetzt auf einmal hier von den ganzen Völkern die Rede, von den ganzen Heiden, ja, weil Gott von Anfang an viel Größeres im Blick hatte, als nur mit Israel was zu machen, ja. Immer war die ganze Welt im Blick. Und Paulus greift das auf in 2. Korinther 3. Er sagt, aber ihre Sinne wurden verstockt. Bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihren Herzen. Wenn aber Israel sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Jesus nimmt die Decke weg. Ja? Ohne Jesus schnallen wir das alles nicht. Ja? Das ist so, vielleicht kennt ihr das. Also ich erinnere mich noch ganz genau dran, als ich meinen Schritt auf Jesus zugegangen bin und mich für ihn entschieden habe. Ich hatte vorher schon Bibel gelesen, ich war vorher schon fasziniert. Aber danach dachte ich, ach du meine Güte, ja, was ist jetzt los? Ja? Die Decke war weg, ja. Und es ist so krass, dass wenn man die Geschichte von Jesus hört, dass seine Gegner, seine Feinde, die Schriftgelehrten, das waren die, die das Alte Testament kannten, in- und auswendig. Das waren die, die es selber gelehrt haben. Und sie checken nicht, was Sache ist, als Jesus kommt. Ja? Einige schon, wie der Josef von Arimathea, der Jesus sein Grab zur Verfügung stellt später. Wie der Nikodemus, der zu Jesus geht. Ja? Und auch heute ist es so, immer wieder sind Menschen auch von der Bibel fasziniert, lesen darin und es entstehen manchmal auch komische YouTube-Videos und komische Sekten, wo Leute dann versuchen, da irgendwas zu erklären. Aber ohne Jesus ist es alles sehr merkwürdig. Mit Jesus wird das alles klar, wird die Decke weggenommen. Vers 8, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Das hebe ich mir für gleich auf. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Ja. Und hier lohnt sich wieder ein Blick auf das Ende, auf die Offenbarung. Gott wird abwischen alle Tränen, heißt es da genauso, von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das erste ist diese Welt, wie wir sie vorfinden. Mit dem ganzen Krampf und der Korruption und dem Leid und dem Tod und dem Schmerz und den Versagen und was wir alles haben und worunter wir drunter leiden und OPs und Tumore und was. Also das ist das Erste. Und das Erste wird vergehen. Und der Herr wird diese Tränen abwischen. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Er ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Ebenso in der Offenbarung 19,7. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Am Ende steht der Osterjubel. Halleluja. So. Und jetzt will ich auf den Vers 8 eingehen. Der steht hier genau in der Mitte, der ist das Zentrum, man überliest es schnell, aber da steht, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und sagen wir mal so, wenn es hier um ein Reich geht, ja, ein Fest feiern mit gutem Wein und ordentlich was auf dem Grill, das können viele Leute, ja. Schön Wein auftischen. Auch Tränen abwischen, ja, das können auch viele Leute. Das können auch viele Leute, könnte man sagen, okay, das kriegen wir Menschen auch noch so hin. Aber den Tod verschlingen, das kann nur einer. Und der Tod ist verschlungen, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Das ist Ostern. Der Tod verliert seine Macht. Ja, wie eben in dem Comic. Was war das denn? Das Grab ist leer. Ja, wie in der Textlesung, wir haben es gehört. Ja, die Frauen kommen dahin gelaufen. Ja, was ist los? Der Tod, Jesus, also toter als Jesus konnte man nicht sein. Ja, nach einer römischen Kreuzigung war der Körper völlig zerstört. Die stießen nochmal eine Lanze durch die Brust, um auf Nummer sicher zu gehen. Toter konnte man nicht sein. Aber genau dieser Tod ist verschlungen. Und das kann ja keiner. Ich meine, wir können unser Leben verlängern mit Gemüse und Ärzten und Pillen, ja, genau. Aber wir können den Tod nicht verschlingen. Am Ende ist es dann doch soweit, ja. Dann sagt sich manch einer, was soll das ganze Gemüse, ich sterbe sowieso. Aber, weiß nicht, kann ja noch ein bisschen länger leben, ne. Aber der Tod wird verschlungen. Und jetzt mal kurz wieder in die Offenbarung geschaut, ich liebe den Gesamtzusammenhang. Mit Jesus begann was Neues. Ja. Jesus ist gestorben für unsere Sünden und dann wurde er auferweckt. Es heißt in der Bibel, in Adam sterben alle, in Christus werden alle lebendig gemacht. In Adam, das ist die alte Menschheit, Version 1.0, fehlerhaft. Ja. In Christus werden wir lebendig gemacht, Version 2.0, besser. Fleisch und Blut sind vergänglich, heißt es. Ja, ja, wir merken es. Ja, es ist vergänglich. Aber das Reich Gottes ist unvergänglich. Es wird verweslich gesät, wird bei der Beerdigung zitiert. Ne? Ja, der Alte, das wird verwesend, das wird zersetzt. Es wird unverweslich auferweckt. Es wird in Unehre gesät. Ja, es gibt so wenig Ehre in dieser Welt, ja, wenn wir nur, und wir rauben uns gegenseitig die Ehre in unseren Defiziten, aber es wird in Herrlichkeit auferweckt. Ja. Die Ehre Gottes, die Herrlichkeit Gottes, das ist das neue Leben in der Auferstehung. Es wird in Schwachheit gesät. Meine Güte, sind wir schwach, sind wir müde, haben wir Burnout, sind wir kaputt, ja, aber es wird in Kraft auferweckt. Ja, die Auferstehungskraft, ja, das ist ja eine Kraft. Und wenn du mit Jesus lebst, erlebst du diese Kraft schon im Jetzt und Hier. Du erlebst sie in aller Schwachheit. Das ist ja das Schöne. In der Schwachheit erleben wir das Neue. Mitten im Alten noch erleben wir schon das Neue, weil wir zum Neuen gehören, weil wir mit ihm auferweckt, mit ihm auferstanden sind. Das ist, was der Glaube macht. Es wird ein natürlicher Leib gesät, es wird ein geistlicher auferstanden. Auch das bekennen wir immer bei der Beerdigung. Ne? Wir säen einen natürlichen Leib, es wird ein geistlicher auferstehen. Und ein geistlicher bedeutet nicht irgendwie wie so ein Gespenst, so hui buh, sondern das ist ein echter Körper. Lest es nach in Johannes 5, aber der verwest eben nicht mehr und der wird auch nicht krank. Das ist kaum vorstellbar, ich gebe es ja zu. Aber ich versuche so ein bisschen, euch anzuregen, dass man das im Blick hat an Ostern. Es ist vom ersten Adam die Rede, der erste Mensch, ja, Version 1.0. Und dann gibt es den letzten Adam, der ist lebendig machender Geist, heißt es. Ja, wer ist der letzte Adam? Ja, ich bin ja der letzte Adam. Nein, nein, Jesus ist der letzte Adam. Jesus ist der letzte Adam. Es gibt den Adam von Adam und Eva, ne, den kennen wir ja noch, so sind wir auch drauf. Und es gibt den letzten Adam, das ist Jesus. Es gibt den sozusagen die finale Version, wie ein Mensch zu sein hat. Nämlich in der Vereinigung mit Gott und nicht mehr getrennt von ihm. Ja, nicht als Gott, ja, sondern in Connection mit ihm, vereint. Ja, das ist der letzte Adam. Und der macht uns lebendig. Es gibt die Sterblichkeit gegen die Unsterblichkeit. Das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. Es vergehe diese Welt, es komme die Gnade. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. 1. Korinther 15 heißt es, wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, jetzt kommt's, Jesaja 25 und Hosea 13, 14, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Da ist es wieder. Die Auferstehung zeigt ganz klar, wie einzigartig Jesus ist. Ja. Party feiern können viele, machen Könige gern, ja, für die Connection und für den Status, ja, Tränen abwischen, naja, kriegen wir auch noch irgendwie hin. Aber von den Toten auferstehen, den Tod verschlingen, das kann nur einer. Und am Ende bleibt nicht einfach eine schöne Vision eines jahrhundertealten Propheten, sondern am Ende durch die Auferstehung von Jesus wird gezeigt, das ist Realität. Und ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Vorhin hat jemand dafür gedankt. Und Gott lädt ein zu einem neuen Fest. Das Neue ist ein Fest. Er nimmt die Decke weg, er wischt die Tränen ab. Er besiegt den Tod. Und das war genau die Botschaft der ersten Christen. Ja. Die ersten Christen, die waren so geflasht, ja. Also, lest doch mal weiter nach den Ostergeschichten, was Jesus, der Auferstandene, dann so mit seinen Jüngern gemacht hat und wie sie es kaum glauben konnten, als sie ihn dann gesehen haben. Die waren so ergriffen. Das war immer die Botschaft. Dieser Herr ist von den Toten auferstanden. Ja. Wir verkündigen euch den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und weil dieser lebt, verändert sich auch alles. Verändern wir uns auch und verändert sich auch diese Welt. Die Schuld hat nicht das letzte Wort, die Sünde hat nicht das letzte Wort und der Tod hat nicht mehr das letzte Wort und ist nicht das Ende, sondern das Leben, die Gnade und die Auferstehung, das Neue. Und alles läuft auf einen Punkt hinaus. Das Neue bleibt, das Alte vergeht, das Neue verschlingt das Alte. Amen. Ah, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass wir darauf hoffen dürfen. Nicht hoffen so nach dem Motto, wie wir auf schönes Wetter hoffen, sondern wissen dürfen, weil du auferstanden bist, weil das bezeugt ist, weil das tradiert wurde zu uns hin, weil das überliefert wurde, weil wir es erleben können, weil wir es annehmen können, und darin leben können. Und da hilf uns dabei. Schenk uns reichlich von deinem Heiligen Geist, dass wir in das Neue hineingeführt werden. Danke, dass das Alte seine Macht verloren hat und dass wir es hinter uns lassen dürfen. Wir danken dir, dass du der Neue bist, der uns neu gemacht hat. Amen.